dass ihr trotzdem gekommen seid. Unser heutiges Thema Sünd, Christus Sünd, ist ja nicht gerade ein schönes oder ein angenehmes, ein beliebtes Thema. Unter Christen nicht, unter vielen Menschen schon gar nicht. Aber es ist ein häufiges Thema in der Bibel. Und nicht nur das Alte oder das Neue Testament redet sehr oft von Sünden. Das muss wichtig sein. Und wir werden sehen, dass die Bibel das Wort Gottes uns dazu nicht nur Wichtiges zu sagen hat, sondern auch viel Hilfreiches und Ermutigendes auch zu diesem Thema. Und wir wollen miteinander heute Morgen überlegen, ist der Sünde überhaupt ein Thema für uns? Oder sollte das für uns als gute Christen nicht erledigt sein? Spielt es eine Rolle? Warum spielt es eine Rolle, wie wir leben und ob wir sündigen? Und wie kann ich als Christ mit Versuchung umgehen und Sünde lassen? Weil es so ein schönes Thema ist, mache ich den nächsten Sonntag noch gerade weiter. Und dann werden wir uns dann überlegen, was die Gemeinschaft, was die Gemeinde da für eine Rolle spielt, was wir für eine Verantwortung haben füreinander. Auch das sehr spannend. Einladung nächsten Sonntag. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Sünd, wenn du das Wort hörst, was weckt das für Assoziationen? Was kommen da für Bilder in deinem Hirn? Gesetz, viel Gebot und Verbot. Und ein Polizist, der streng darüber wacht, ob du ja alles einhaltest. Und der nur darauf wartet, bis du den ersten Fehler machst, damit er dir eine Strafe geben kann. Das ist vielleicht bei einigen die Vorstellung, wenn sie an Sünde denken. Es ist aber ein Zerrbild, das nicht zutrifft. Das richtige Bild, wenn wir über Sünde reden, wäre zum Beispiel das hier. Wer kennt den? Wie heisst der Mann? Rodriguez. Genau, Ricardo Rodriguez. Den habe ich jetzt da nicht gebracht, weil der besonders ein schlechter Mann ist. Ich glaube es nicht. Warum ist der da? Was hat jetzt der mit dem Thema zu tun? Das gestreckte Bein, das könnte auch sein. He? So voll drauf. Penalty verschossen. Am letzten Länderspiel von der Schweiz hat er eine Penalty verschossen. Sünd heisst nichts anderes als das Ziel verfehlen. Wir können auch das Bild nehmen. Wenn wir an Sünd denken, sollte uns das in den Sinn kommen. Neben der durchschiessen. Das Ziel verfehlen. Sünd ist, wie wenn man eine Penalty verschießt. Und wer will das schon? Jetzt bei Rodriguez war es nicht so schlimm. Die Schweizer haben den Match trotzdem gewonnen. Und er ist normalerweise ein zuverlässiger Penalty-Schutz, was er macht. Aber in unserem Leben das Ziel verschießen, das Ziel verfehlen, das sollte man nicht. Es wäre schade und ist unnötig. Gott liebt uns. Wir haben es gelesen in diesem Psalm. Wir haben es gesungen. Gott liebt uns. Und wir können in eine Beziehung mit ihm treten und wir können sogar in dieser Beziehung mit ihm leben. Aber Sünde zerstört Beziehung. Sünde macht Beziehung kaputt. Beziehung zwischen Menschen, aber auch unsere Beziehung zu Gott. Gott wartet nicht darauf, bis du den nächsten Fehler machst, sondern er leidet selber daran, weil er will Beziehung mit dir. Wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Es ist gut, sich das von Zeit zu Zeit mal zu überlegen. Sind wir Sünder oder sind wir Heilige? Wer bist du eigentlich? Die Bibel redet von beidem. In seinem Brief redet der Paulus den Empfänger häufig an mit Heilige. Paulus an alle Heiligen in Ephesus oder wo immer. Er redet seiner Briefempfänger mit Heilige an. Aber der gleiche Paulus lässt zum Beispiel im Römerbrief keinen Zweifel daran, dass alle Menschen Sünder sind und vor Gott nicht bestehen können. Wer nicht in einer lebendigen, versöhnten Beziehung mit Gott lebt, der lebt an seiner Bestimmung vorbei. Nicht weniger. Er verpasst den Sinn und den Zweck von seinem Leben. Seine grösste Sünde ist nicht, dass er bei Spesenabrechnung im Geschäft unehrlich ist, seine Versicherung bescheisst oder vielleicht seiner Mitmenschen anlügt. Sondern seine grösste Sünde ist, dass er nicht nach Gott fragt, dass er Jesus Christus ignoriert und stattdessen Erfolg, Gesundheit, Geld oder Bequemlichkeit zu seinem Gott gemacht hat. Ein Leben ohne Gott ist Zielverfehlung. Darum ist jeder Mensch in seinem geistlichen Zustand von sich aus Sünder, ohne Beziehung zu Gott. Paulus hat das im Römerbrief so zusammengefasst. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Aber das ist zum Glück, zu unserem grossen Glück, nicht das letzte Wort. Da ist kein Punkt am Schluss von diesem Satz, sondern ein Komma. Es geht weiter. Gott liebt uns trotzdem. Und darum hat er einen Ausweg geschaffen und seinen Sohn geschickt. Und der Paulus fährt so weiter. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Wir werden gerecht gesprochen aus Luther Gnade. Nicht, weil wir uns genug Mühe gegeben haben. Gott schenkt der Lösung, indem er seinen Sohn Jesus Christus, der als einziger Mensch ohne Sünde war, am Kreuz hat sterben lassen. Stellvertretend für jedes von uns. Und wenn du das noch nie in deinem Leben persönlich für dich in Anspruch genommen hast, dann mach doch das jetzt. Lass Jesus in dein Leben ein und bitte ihn um Vergebung für dein Leben ohne ihn. Der Paulus erklärt nachher die Bedeutung von dem Tod von Jesus am Kreuz für uns im 6. Kapitel nochmal ganz ausführlich. Die den Sommer im Taufkurs waren, würden sich vielleicht an das Kapitel noch erinnern, Römer 6. Vers 6 und 7, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Was für eine Zusage. Wenn wir an Jesus glauben und uns mit seinem Tod am Kreuz identifizieren, dann ist das vor Gott, wie wenn wir selber gestorben wären. Der Preis für unsere Sünde ist zahlt. Und das hat Auswirkungen auf unsere Stellung vor Gott. Wir müssen nicht mehr als Sünder vor Gott stehen, sondern dürfen als gerecht Gesprochene vor ihm sein. Und nicht nur das, sondern es geht weiter. Unser sündiges Wesen ist unwirksam gemacht, wie es da steht. Und wir sind vom Herrschaftsanspruch vor Sünde befreit. Amen. So ist es. Gott spricht uns das zu in seinem Wort. Er geht noch eins drauf im Vers 11. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Wow! Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus für Gott lebt. Wenn wir jetzt das hier sehen, wir sind der Sünde vertot, dann können wir eigentlich die Predigt über die Sünde hier beenden. Sünde ist doch kein Thema mehr für uns. Da steht es doch. Oder ist es vielleicht gleich noch ein Thema? Wir sind vom Herrschaftsanspruch befreit. Das heisst, nicht mehr mein Ego sitzt auf dem Thron von meinem Leben, sondern Jesus selber. Wir sind als Christen sind wir geistlich neu geboren. Jesus lebt durch seinen Geist in mir innen. Das heisst, ich bin der Sünde tot, aber lebe in Jesus für Gott. Das gilt, das stimmt, das dürfen wir in Anspruch nehmen. Aber unsere alte menschliche Natur, die ist immer auch noch vorhanden. Parallel zum neuen Leben in Jesus. Christsein ist häufig ein sowohl als auch. Und damit meine ich nicht, bitte versteht mich nicht falsch, dass wir nur halbe Christen sind. Gar nicht. Wenn wir Jesus unser Leben übergeben, dann werden wir neu geboren. Das sagt uns die Bibel. Dann sind wir ganz seiner Kinder, nicht nur halb. Er nimmt uns ganz an und er vergibt uns vollständig, nicht nur halb. Das dürfen wir wissen und in Anspruch nehmen. Aber auch wenn das Neue, das Leben als Christ, Jesus in mir, auch wenn das angefangen hat und mich und meine Denkens und meine Lebensweise hoffentlich immer mehr prägt, so ist doch das Alte, meine menschliche Art, mit ihrer Neigung, Gott ungehorsam zu sein, trägt sie, bequem zu sein, die Art von mir, die ist eben auch noch da. Die ist nicht einfach weg. Und darum schreibt der Paulus weiter im Römer 6, Vers 12. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Vers 11, wir sind der Sünde tot, aber trotzdem müssen wir schauen, dass unser Leben nicht vor Sünde wieder wie neu eingenommen wird. Wo uns dazu bringen, unseren Begierden zu gehorchen. Mit Begierden, denke ich, ist da nicht nur Geldgier oder fleischliche Gier, Fleischeslust gemeint, sondern eben der alte Mensch, unsere egoistische, selbstsüchtige Seite, unsere Neigung, nur auf uns zu schauen und die eigenen Wünsche in den Vordergrund zu stellen. Und weil wir diese Neigung auch in uns haben, ist das Leben als Christ manchmal ein Kampf. Nicht immer, aber immer wieder. Da ist die Bibel ehrlich mit uns. Aber sie zeigt uns auch, dass und wie wir diesen Kampf aufnehmen, annehmen und auch gewinnen können. Und was zusätzlich zu dieser alten Art auch noch dazu kommt, ist, dass wir auch einen Gegenspieler haben. Satan ist keine Fantasiefigur, sondern er ist real. Und auch wenn Jesus ihn am Kreuz besiegt hat, so ist Satan im Moment trotzdem noch nicht wirkungslos. Und er hat genau ein Ziel mit dir, das er verfolgt. Genau ein Ziel hat er. Nämlich dich von Gott wegzuziehen. Und wie bei den allerersten Menschen im Paradies, wird er auch bei dir probieren, dich zu verhalten, zu überreden, wo dir schadet und wo dich von Gott wegzieht. Er macht es immer noch genau gleich. Und darum bleibt die Sünde für uns, auch wenn wir Christus kennen und er in uns lebt, darum bleibt die Sünde für uns doch ein wichtiges Thema. Auch wenn wir der Sünde gestorben sind und sie uns nicht mehr im Griff hat und uns nicht mehr bestimmen kann, ist es gleiches Thema. Weil sie probiert es eben gleich auch bei uns zu verwutschen. Das ist doch nicht so schlimm. Komm schon, das merkt doch niemand. Du musst es doch nicht immer so genau nehmen. Die anderen sind ja auch nicht besser. Kennst du solche Gedanken? Willkommen im Club. Wo Jesus einmal früh am Morgen in den Tempel gegangen ist, zu Jerusalem, sind die Schriftgelehrten gekommen und haben eine Frau mit sich geschleppt und ihm hergestellt, wo sie vorher auf frischer Tat im Ehebruch ertappt haben. Und sie wollten ihm eine Falle stellen. Sie wollten ihn in eine Situation bringen, wo er gar nicht richtig antworten kann. Und ihn gefragt, was sollen wir jetzt mit dieser Frau machen? Und Jesus hat genau gewusst, dass nach dem Gesetz muss sie gesteinigt werden. Und er hat ihnen zur Antwort gegeben, der von euch, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein schiessen. Und keiner hat den Stein geschossen, einer nach dem anderen ist rausgegangen. Am Schluss war Jesus mit dieser Frau allein dort. Und Jesus hat ihr gesagt, am Schluss, sie haben dich nicht verurteilt, dann verurteile ich dich auch nicht. Gang, aber sündige nicht mehr. Jesus hat ihr das Handeln nicht gerechtfertigt oder verharmlost. Aber er vergibt ihr, er hat ihr vergeben. Er spricht sie frei, aber nicht, damit sie nachher genau gleich weiterlebt. Ich verurteile dich nicht, gang und sündige nicht mehr. Ich glaube, das genau Gleiche sagt uns Jesus auch. Ich verurteile dich nicht, gang und sündige nicht mehr. Und warum soll man denn nicht mehr sündigen? Weil Jesus ein Spielverderber ist, eine Spassbremse. Ich glaube es nicht, dass es das ist. Sondern er will, dass wir nicht sündigen, weil er weiß, was es für Konsequenzen hat. Wegen der Folgen, wegen der Konsequenzen, die die Sünde hat. Im Alten Testament war die Prämisse, wenn du sündigst, dann brichst du das Gesetz. Im Neuen Testament ist es so, wenn du sündigst, dann brichst du Gottes Herz, weil er weiß, dass Sünde dich beschädigt. Was sind die Folgen, wenn wir sündigen? Da gibt es ein paar. Sünde ist schädlich und zerstörerisch. Menschen werden geschädigt, werden verletzt. Beziehungen werden kaputt gemacht. Auch meine Selbstachtung vor mir selber geht kaputt. Gott gibt uns seine Gebote nicht, weil er uns etwas Schönes oder Gutes vorenthalten will, sondern für uns zu schützen. Sünde gibt immer nur eine kurze Scheinbefriedigung, wenn überhaupt. Lügen, Stellen, aber auch Stolz oder Unversöhnlichkeit schaden mir selber und oder andere. Gang und sündige nicht mehr. Nicht, weil Gott dich wird verwutschen. Nicht, weil Gott dich wird strafen. Sondern wegen den Folgen von Sünde. Die Folgen von Sünde strafen dich auch schon. Eine zweite Folge ist, Sünde führt zu Distanz zu Gott. Der Jesaja hat das geschrieben, zum Beispiel im 59. Kapitel, wo er dem Volk sagt, hört, Gottes Arm ist nicht zu kurz geworden, dass er euch nicht könnte helfen, oder er gehört nicht plötzlich nicht mehr, dass er nicht könnte hören, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Was für eine Tragik. Wenn ich als Christ sündige, dann belastet das meine Beziehung zu Gott. Es führt zu Distanz und zu Entfremdung in meiner Beziehung zu ihm. Und das ist tragisch. Und das wird je länger, je schlimmer, wenn ich etwas stehen lasse und nicht mit ihm wieder in die Ordnung bringe. Dann ist es wie so ein Bachstein vor einem Mauer. Und dann kommt dann noch der Nächste und der Nächste. Und am Schluss habe ich eine Mauer zwischen mir und Gott. Leute, die vom Glauben weggehen, die haben das häufig nicht zack von einem Tag auf den anderen gemacht. Aber nach und nach ist eine Mauer zwischen ihnen und Gott immer höher geworden. Sünde, die ich nicht bekenne, wo ich nicht Gott um Vergebung bitte, baut eine Mauer. Schließlich ist Sünde auch schlecht, wenn ich als Christ in seiner Nachfolge bin oder in seinem Dienst stehe. Es behindert meinen Weg in der Nachfolge. Am Anfang, im 11. Kapitel vom Hebräerbrief, ist ein Rückblick sozusagen auf viele Glaubenshelden vom Alten Testament, wie sie mit Gott gelebt haben, die auch im Widerstand Gott erlebt haben. Und im 12. Kapitel bezieht er sich auf die Liste und sagt, wir sind vor so einer grossen Schar von Zeugen, das ist eben die Glaubenshelden, die er im 11. Kapitel beschrieben hat. Wir sind von einer so grossen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer, dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht umstrickt. So leicht umstrickt. Wir sind nicht Christ geworden, wir sind nicht gerettet, für nachher im Liegestuhl auf den Himmel zu warten. Das wäre ja noch gäbig, würde ich manchmal schon lieber. Aber das ist nicht, Gott hat uns nicht gerettet, dass wir nachher im Schaukelstuhl hocken und die Beine aufheben. Sondern, dass wir als Christen Jesus nachfolgen. Dass wir sein Reich bauen. Dass wir es von ihm brauchen. Für das hat er uns in seine Nachfolge gerufen. Und die Bibel vergleicht an mehreren Stellen unser Leben als Christen mit einem Wettkampf, mit einem Lauf. Und das ist kein 100-Meter-Lauf, das ist eher ein Marathon. Und jetzt laufen mal so einen Lauf mit irgendwelchen Schnüren um deine Beine herum. Oder einen Waldlauf mit irgendwelchen Efeu um deine Füße herum. Laufen mal so. Geht nicht. Aber das ist genau das, was passiert, wenn wir in unserem Leben Sünde tolerieren. Wenn wir sündigen, dann sind wir in unserer Nachfolge, in unserem Dienst eingeschränkt. Es schränkt unsere Vollmacht ein, es beeinträchtigt unseren Dienst. Und beim Laufen fliegen wir um. Jesus hat Strafe für deine und meine Sünde getragen. Und wenn wir leichtfertig mit Sünde umgehen, ja, er vergibt ja den schon, spielt doch keine Rolle, dann machen wir seine Gnade billig. Ja, er vergibt uns. Ja, das dürfen wir in Anspruch nehmen. Er vergibt uns. Aber es hat ihn einen hohen Preis gekostet. Und darum will ich nicht leichtfertig damit umgehen. Und schließlich will ich auch dem entsprechen, wo er mir dazu gemacht hat. Ich darf sein Kind sein. Ich bin Christ. Ich trage seinen Namen. Ich bin sein Repräsentant. Wir sind seine Botschafter. Das alles sind wir. Zu dem macht er uns. Und dann wollen wir doch als seiner Botschafter und seiner Repräsentanten auch so leben, wie er es uns vorgelebt hat, wie es ihm entspricht. Und du magst jetzt denken, ja, einverstanden. Das sehe ich auch. Darum, ich will nicht sündigen. Aber im Alltag fällt es mir manchmal schwer. Und ja, Das ist so. Mir manchmal schon. Es ist nicht immer einfach. Die Sünde kann uns schnell umgarnen, wie wir es vorhin in dem Hebräer 12 Vers gesagt haben. Manchmal ist es ein Kampf. Wie können wir den siegreich führen? Lass uns zuerst noch mal überlegen, was die Sünde überhaupt ist. Es hat vor längerer Zeit ein dänischer Philosoph gelebt, der hat Søren Kierkegaard geheissen. Der hat im 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben mit dem Titel «Die Krankheit zum Tode». Und in diesem Buch hat er Sünde definiert als das Verzweifelte sich weigern, meine tiefste Identität in meiner Beziehung zu und in meinem Dienst für Gott zu finden. Sünde heisst, ich versuche ohne Gott mein Ich, meine Identität zu finden. So beschreibt er Sünde. Jeder Mensch bezieht seine Identität, das Gefühl, eine eigene Person zu sein, einen Wert zu haben von jemandem oder etwas. Und der Kierkegaard sagt, dass die Menschen sind nicht nur dazu geschaffen, allgemein an Gottes Existenz zu glauben, sondern sie sind ja dafür da, ihn über alles zu lieben, ihr Leben ganz und gar nach ihm auszurichten und ihre ganze Identität in ihm zu gründen. Und alles andere, sagt er, ist Sünde. Und wenn man eben Sünde als Zielverfehlung sieht, dann hat er recht. Sünde sind nicht einfach nur böse Taten, sondern wenn wir etwas anderes als unsere Gottesbeziehung zu unserem höchsten Ziel Sinn und Glück machen. Ein Mensch, der ohne Jesus lebt, der Jesus nicht kennt, seine Sünde ist, dass er Gott nicht beachtet. Dass er meint, er komme ohne ihn zurecht, dass er sich nicht um ihn und seine Gebote kümmert. Als Christen haben wir Jesus in unser Leben aufgenommen. Und wir richten uns nach ihm aus. Aber die Gefahr, Gott nicht mehr den Platz zu geben in unserem Leben, der ihm gebührt, die besteht auch für uns als Christen. Und als Christ will ich immer wieder darauf achten und dafür sorgen, dass Prioritäten in meinem Leben gewahrt bleiben. Die können sich plötzlich so schleichend verschieben. Ich will darauf achten, dass meine Identität und meine Freude, dass ich die aus Gott schöpfe und nicht irgendwo sonst suche. Darum ist der erste und wichtigste Punkt, für ein siegreiches Leben zu führen, nicht irgendeine Verhinderungsstrategie, eine strikte Selbstkontrolle, dass ich ja nie einen Fehler mache, sondern der erste und wichtigste Punkt ist, dass ich in der Nähe von Gott bleibe. Dass ich seine Nähe immer wieder suche. Und dort, was wir vorhin gelesen haben, dass wir so schnell, dass wir die Sünde ablegen wollen, uns so schnell umstrickt, ist der zweite, der nächste Vers, ist, wie wir es machen können. Es steht und, oder in der Übersetzung steht indem. Wir wollen die Sünde ablegen, indem wir unseren Blick auf Jesus Christus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Auf ihn schauen. Egal, ob ich seit einem Jahr, seit 15 Jahren oder seit 60 Jahren Christ bin, ich muss immer wieder meinen Blick auf ihn richten. Immer wieder neu. Seine Nähe suchen. Und das wird meine Gedanken und meine Gefühle auf ihn konzentrieren. Und dann bin ich weniger anfällig und weniger empfänglich für Versuchungen aller Art. In seiner Nähe bleiben, mein Blick immer wieder auf ihn ausrichten, das ist das Wichtigste bei diesem Thema auch. Aber selbst wenn ich das mache, werde ich nicht von Versuchungen verschont bleiben. Deine alte Natur oder der Teufel oder beide miteinander werden probieren, dich zu verleiten, Sachen zu machen, die nicht richtig sind, und die dir und deiner Beziehung zu Gott schaden. Und der Teufel weiss,
wo seine Chancen bei dir am höchsten sind. Er wird es nicht bei jedem gleich probieren, sondern er greift dich am liebsten an deiner Schwachstelle an. Dessen müssen wir uns bewusst sein und entsprechend darauf vorbereitet sein. Wichtig in diesem Zusammenhang finde ich auch, dass wir wissen, Versuchung ist nicht Sünde. Das sind zwei verschiedene Sachen. Versuchung ist normal. Wenn du versucht wirst, ist das nicht lustig. Aber wegen dem musst du dich vor Gott nicht schuldig fühlen. Es ist normal, wenn du versucht wirst. Aber daher geht es darum, dass du mit Gottes Hilfe und deinem Willen widerstehst. Nein, das mache ich jetzt nicht, auch wenn die Gelegenheit günstig wäre. Nein, ich fülle den Spesenbeleg nicht falsch aus, auch wenn es niemand würde merken. Nein, ich lüge meinen Nachbarn nicht an, sondern ich sage ihm, dass ich einen Schaden an seinem parkierten Auto verursacht habe, auch wenn er das nie herausgefunden hätte. Nein, ich stecke das Geld nicht ein, sondern ich sage der Verkäuferin, dass sie mir zu viel rausgegeben hat. Nein, ich schaue mir den Film nicht an, auch wenn ich allein im Hotelzimmer oder daheim bin. Nein, ich werde bei anderen nicht schlecht über die Person reden, die mich einmal aufgeregt hat, selbst wenn sie es in meinen Augen verdient hat. Und so weiter. Was es bei dir auch wird sein, wenn ich versucht werde, dann braucht es meine Entscheidung und ein klares Nein. Und darauf liegt auch wieder eine Verheißung. Luther schreibt es so: Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Auf dem Nein sagen ist auch eine Verheißung. Er wird dich nicht ewig versuchen können, wenn du gelernt hast, seine Maschen zu durchschauen und Nein zu sagen. Und dann kannst du dich auch darüber freuen, dass du eben nicht auf den Leim gegangen bist. Und manchmal ist es der, wo das möglich ist, auch einfacher, der Versuchung aus dem Weg zu gehen, als ihr zu widerstehen. Wir haben ganz am Anfang ein Beispiel gehört von Benno. Zum Beispiel halt eben nicht gehen, die Party. Wenn ich ganz genau weiss, was dort läuft, dann gehe ich doch gescheiter gar nicht. Oder zum Beispiel unser Sohn, der Timmy, bevor er zurück zu Jesus gefunden hat, hat er manchmal zu viel getrunken. Und jetzt hat er sich entschlossen, seit seiner Taufe letzten Sommer, ein ganzes Jahr ganz auf Alkohol zu verzichten. Das finde ich eine gute Idee. So kann er der Versuchung aus dem Weg gehen. Und nach diesem Jahr wird er lernen, verantwortungsvoll mit Alkohol umzugehen, oder vielleicht verzichtet er auch weiter darauf. Oder wenn du ein Mann bist, das betrifft vor allem die Männer, der weiss, dass Bilder von schönen Frauen für ihn zu einer Versuchung werden können, dann musst du doch zum Beispiel, der Match spricht vom letzten Fußballmatch, nicht unbedingt auf der Blick-Homepage lesen, wo nebendran häufensättige Bilder sind. Oder wenn du ein Football-Game anschaust, musst du dir auch nicht unbedingt noch ein Film von den Cheerleaders anschauen. Auch wenn die hübsch sind und für sich allein noch kein Problem könnten sein. Aber es tut deine Fantasie in eine Richtung anregen, die nicht gut ist. Dann gang dem doch aus dem Weg. Du musst deine Schwächen kennen und dich entsprechend verhalten. Wir müssen alle Verantwortung für uns selber übernehmen. Und dazu gehört für mich, unnötige Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist auch das, was Jesus gemeint hat, wo er gesagt hat, wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann hack sie ab. Oder wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiss es gescheiter aus, als dass du nachgibst. Wir wollen das ernst nehmen.
und der Versuchung aus dem Weg gehen, ist häufig einfacher, als ihr zu widerstehen. Und es ist mein Gebet, dass Gott uns und mir all, uns allen und mir selber die Weisheit und Disziplin gibt dafür. Und wie ihr seht, häufig ist es besser als jede Vermeidungsstrategie, wenn wir uns auf das Gute ausrichten. Wenn wir uns mit Gutem beschäftigen. Gute Filme schauen. Gute Bücher lesen. Lobpreismusik hören. Oder selber singen. Zeit mit Jesus verbringen. Meine Gedanken und Gefühle von ihm füllen lassen und bestimmen lassen. Das gibt mir ein erfülltes Herz. Und das macht mich weniger anfällig für Versuchungen. Die Jakobusstelle hat auch noch einen Folgevers. Da ist eine Übersetzung. Dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Wie? Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das hat einen Zusammenhang. Wir können besser widerstehen, wenn wir die Nähe von Gott immer wieder suchen. Besser als jede Vermeidungsstrategie. Und eins darfst du wissen, und damit komme ich zum Schluss. Wenn du trotzdem gefallen bist, wenn du trotzdem gesündigt hast, darfst du zu Jesus zurückkommen. Du darfst immer zu ihm zurückkommen und ihn um Vergebung bitten. Und er wird dir vergeben. Er wird nicht sagen, jetzt kommen wir nicht nochmal mit dem, das haben wir letzte Woche schon vergeben. So ist er nicht. Es ist versenkt im tiefsten Meer und er denkt nicht mehr dran. Du darfst zurückkommen. Schäm dich nicht und komm zurück zu Jesus. Auch wenn es etwas ist, was du vielleicht schon 3 oder 4 Mal oder wie viel auch immer ihm hast müssen bringen. Komm zurück. Wenn du aufrichtig bist, vergibt er dir. Ganz sicher. Ganz sicher. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so heisst es, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist sein Zuspruch. Und dann will er aber, dass du nicht mehr sündigst, weil es dir schadet, weil es Ersatzbefriedigung sei, weil es dich von ihm wegzieht. Aber er will dir auch dabei helfen, ihm treu zu bleiben. Er will dir dabei helfen, siegreich zu leben. Er will und wird dir dabei helfen, bitte ihm darum. Wo ist deine Schwachstelle? Bist ehrlich mit dir selber. Was ist deine Lieblingssünde? Lass sie. Gang und sündige nicht mehr. Bitt Gott, dir zu helfen, sie zu lassen. Und vielleicht auch, such Hilfe bei Menschen, die deinem Vertrauen. Das ist keine Schande. Davon, dem mehr nächsten Sonntag. Ich habe eine Zusammenfassung geschrieben von dieser Predigt. Die liegt dort links vor der linken Tür. Die kann man mitnehmen und die wird man auch noch finden auf der Homepage. Ich tue noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist, ob schon du von Anfang an gewusst hast, wie das für dich wird enden. Danke, dass du gekommen bist, weil du uns liebst. Und dass du den Weg gegangen bist, bis zum schmerzhaften und bitteren Ende für dich am Kreuz. Danke, dass du den schmachvollen Tod, die Erniedrigung auf dich genommen hast, für das Zahlen für uns. Dass du gezahlt hast für meine und unsere Sünde. Herr Jesus, wir können dir nicht genug dafür danken. Danke, dass wir frei sein dürfen. Danke, dass wir dich kennen und dass du selber in uns innen lebst. Du hast gesagt, du lebst in uns. Und du hilfst uns, mit dir zu leben. So ein Vorrecht. Danke, dass wir deinen Kindern sein dürfen. Und nicht mehr unter der Knechtschaft von Sünden sein. Nicht mehr unter dem Zwang sein. Aber manchmal sind wir gleich in Versuchung. Der Find ist auch da. Und er will uns von dir wegziehen, das ist auch wahr. Aber danke, dass wir nicht Angst haben müssen. sondern dass wir es an dir können festhalten, dass wir ganz nah mit dir dürfen laufen, an deiner Hand. Und dass du uns so hilfst, dir treu zu bleiben. Und uns nicht reinzulegen zu lassen von irgendwelchen leeren Versprechungen, wo uns irgendwie einen kleinen schnellen Vorteil oder eine kleine schnelle Befriedigung verlockt, dass wir das erkennen können und Nein sagen dazu. Gib uns Kraft. Gib uns Weisheit, dass wir es durchschauen. Und stärkt unseren Willen, Nein zu sagen. Und danke, dass wir auch kommen dürfen, wenn wir es mal gefehlt haben. Dass du geduldig bist mit uns, dass wir kommen dürfen und um Vergebung bitten. Wir wollen nicht Mauern wachsen zwischen dir und uns, sondern danke, dass wir immer wieder einen sauberen Tisch machen dürfen. Dass wir dir sagen können, wo wir gefehlt haben und dass du uns vergisst. Danke vielmals. Amen.